Ihr Lieben, wie geht euch das? Hört ihr noch Nachrichten? Also ich bin ja ein alter Mann, ich gehöre zu der Generation Tagesschau um 8. Aber seitdem es die Tagesschau als App gibt, gucke ich sie auch ständig mal zwischendurch an. Aber ich kann es auch verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, ich halte das nicht mehr aus. Diese vielen schlechten Nachrichten, nur Krieg und Terror und all so ein Mist. Im Autoradio hörte ich kürzlich eine Psychologin, die auch empfohlen hat, Nachrichten sollte man sich gar nicht mehr anhören, schon gar nicht ansehen. Höchstens hören, wenn überhaupt, denn die Bilder bleiben im Kopf und belasten, aber auch die Nachrichten selbst. Und das scheint ja auch ein Trend zu sein. In Straßenumfragen sagen immer wieder Leute auch, Nachrichten gucke ich nicht, höre ich nicht, geht mich nichts an. Und was ich verstehen kann, Katzenvideos sind ja auch viel netter als die Nachrichten. Aber wie ist das mit den vielen Krisen? Der Rückzug in die kleine heile Welt macht ja dadurch das Leben nicht einfacher und die Welt schon gar nicht schöner. Und wenn die heile Welt dann plötzlich gar nicht mehr so heil ist und die direkte Umgebung irgendwie auch schwierig wird, dann ist recht Weltuntergang. Wie also umgehen mit den vielen schlechten Nachrichten? Gibt es nicht irgendwie wenigstens im Gottesdienst auch Grund zur Hoffnung? Ja, ich finde schon, darüber will ich heute predigen, aber ich warne euch, es ist nicht ganz einfach. Ich möchte mit euch einen Abschnitt aus dem Römerbrief angucken, die Verse 18 bis 26, und wir portionieren uns das ein bisschen. Also der Reihe nach die ersten Verse 18 bis 21 liest uns Elisabeth.
Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Kinder Gottes in der Herrlichkeit erwartet.
Das eine, was Paulus weiß, die Welt macht uns Angst. Es ist nicht einfach. Vergänglichkeit, Leid, Schmerz, Hass, alles das ist furchtbar. Und wir haben allen Grund zu stöhnen und zu seufzen und verzweifelt zu sein. Ich glaube, dass dieser realistische Blick auf die Wirklichkeit wichtig ist. Wir können und dürfen nicht die Augen verschließen vor der Wirklichkeit. Paulus sagt, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Eine schreckliche Erfahrung, die uns trifft, wenn Krankheit oder auch Tod uns ganz nahe kommen in der Familie oder im Freundeskreis oder eben auch in den Nachrichten. Und manchmal erschrecken wir auch deswegen, weil wir das die ganze Zeit ausgeblendet haben und so tun, als wäre das Leben einfach easy. Aber Paulus meint, in Anlehnung an Udo Lindenberg oder auch umgekehrt, hinterm Horizont geht's weiter. Ein neuer Tag. Wir haben eine Ahnung von einer Welt Gottes, die ganz anders ist. Da wird von dem umfassenden Frieden gesprochen. Kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen mehr. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Das sagt Paulus. Es gibt noch was ganz anderes. Aber das sagt er nicht, macht die Augen zu und träumt nur noch vom Himmel, sondern mitten in den Erfahrungen, die uns belasten, gibt es diese Hoffnung. Der ganze Römerbrief im Kapitel 8 ist so ein Trost-Dennoch-Text. Das Kapitel endet dann am Ende mit dem Bekenntnis, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, irgendwas Gegenwärtiges, Zukünftiges und was noch alles, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Diese Trotzhaltung ist typisch für Menschen, die Gott vertrauen. Aber dieses Vertrauen verschließt eben nicht die Augen vor der Wirklichkeit. Es will errungen werden, trotz all dem Bösen. Darum springt Paulus in seiner Argumentation auch ständig hin und her zwischen Hoffnung und Grund zur Verzweiflung.
Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen, bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern.
Wir leben nicht in einer Barbie-Welt. Wir stöhnen, wir klagen, wir leiden. Wir leiden mit den Menschen in der Ukraine und allen, die geflohen sind aus der geliebten Heimat. Wir leiden aber auch mit den Müttern der russischen Soldaten, die zwangsrekrutiert wurden, oder auch mit ihnen selbst, die nicht wissen, wie lange sie noch leben. Wir leiden mit den Angehörigen der Geiseln und den Opfern der Hamas, aber wir leiden auch mit den Menschen im Gazastreifen, die mit den Gräueltaten der Hamas überhaupt nichts zu tun hatten, aber jetzt darunter leiden müssen. Wir leiden mit der ganzen Schöpfung, mit den Fischen voller Plastikabfällen im Magen, den Schweinen, die sich in ihrem Stall nicht umdrehen und bewegen können, und den unzähligen Tieren, die selbst wenn sie Waldbrände überlebt haben, keine Nahrung mehr finden. Wir leiden mit. Und das gehört auch in unsere Gottesdienste. Sie dürfen auch keine Flucht aus der Wirklichkeit sein. So verständlich es sein mag, wenigstens für einen Augenblick am Sonntagmorgen die Welt draußen mal zu vergessen, um sich in der Oase des Lobpreises zu erholen. Gottesdienste, die das Leben, den Alltag verdrängen, sind auch Flucht vor der Realität. Von Gott aber heißt es, so sehr hat er die Welt geliebt, und zwar diese Welt, diese schreckliche Welt, dass er seinen Sohn gab. Paulus meint, wir haben schon den Geist Gottes empfangen, wie eine Anzahlung, ein Vorgeschmack. Wir haben schon Grund zur Hoffnung, auch wenn wir gleichzeitig Grund zum Klagen haben. Und diese Spannung können wir nicht aufheben. Wer sich nur auf Lobpreis fixiert, verschließt die Augen vor die Wirklichkeit. Wer aber nur die Wirklichkeit sieht, verschließt sich für die Hoffnung des Glaubens. So sind wir wie in einer Zwischenzeit, wie im Wartezimmer eines Arztes. Wir haben Schmerzen und Grund zum Jammern, und wir haben gleichzeitig die Hoffnung, dass da jemand ist, der uns helfen kann. Fragt sich nur, wann. Wir müssen noch warten. Das Warten ist eine Grundhaltung von Christen. Wann wird endlich alles gut? Paulus ermutigt uns zum Warten.
Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten.
Ich glaube, das ist der Kernsatz, den Paulus hier zum Ausdruck bringen will. Eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Das ist blöd und doch wahr. Eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wir müssen an dieser verrückten Hoffnung festhalten, auch wenn uns die Welt manchmal etwas anderes empfiehlt. Wir haben sein Versprechen. Aber nicht nur das, es gibt auch Zeichen der Hoffnung, des Glücks, der Vorfreude auf die neue Welt Gottes. Die Anzahlung, die haben wir eben auch. Und es gilt, das auch sehen zu lernen und sich daran auch zu freuen, nicht nur fixiert zu sein auf das Negative. Im Radio läuft zurzeit häufig ein Song von Michael Patrick Kelly, der sich ja schon häufiger auch zu seinem christlichen Glauben bekannt hat. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. I see wonders, wonders in the broken world. Can you see what I'm seeing? Lass uns mal kurz reingucken.
You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make you feel okay? You're coming alive, cry a tear of joy, cry a tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see?
Ich sehe Wunder, Wunder in einer kaputten Welt. Siehst du es auch? Das kann Jungs und Mädchen stärker machen. Es gibt Armut auf den Straßen, Menschen in tiefer Depression. Von all dem erzählt dieses Lied auch. Und doch mittendrin Wunder. Es gibt nicht nur die Tränen des Leides, es gibt auch die Tränen der Freude. Das kann uns stark machen, wenn wir lernen, diese Wunder zu sehen und selber dazu beizutragen, dass es solche Wunder gibt. Mitten in der zerbrochenen Welt Zeichen der Hoffnung zu setzen. Jesus hat mal von den bösen Zeiten geredet, die kommen werden. Und dann aber diesen ganzen Abschnitt mit viel Schrecklichem, was er da sagt, von Erdbeben, Krieg, Hunger, Not, Verfolgung, allem, was wir nicht brauchen. Am Ende heißt es dann, und ihr mittendrin, wahrlich, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ihr habt noch eine Aufgabe in dieser Welt und gerade weil wir wahrnehmen, wie kaputt die Welt ist, gerade darum wird uns auch klar, wie wichtig es ist, dass es Leute gibt, die noch sowas wie Hoffnung haben, dass es Leute gibt, die mitten im Dreck etwas erleben von dem, was auch heil werden kann. Es ist nichts umsonst, keine Geste der Unterstützung, keine Kleinigkeit, kein Zeichen der Hoffnung, kein Zeichen der Liebe. Was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Sicher, wir können die Welt nicht retten. Was wir tun können, reicht immer nicht. Wir kommen an unsere Grenzen und die Herausforderung, das Böse, das scheint immer stärker zu sein als das, was wir beitragen können. Das scheint auch Paulus zu wissen. Darum zurück nochmal zu ihm und dem letzten Absatz des Predigttextes.
In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist.
Tatsächlich kann ich manchmal auch keine Worte mehr finden und weiß nicht, was ich beten soll. Flehen und Seufzen ist manchmal angebracht, ja. Manchmal auch die Klappe halten und einfach versuchen, das auszuhalten und gleichzeitig zu hoffen, zu wissen, dass Gott das schon versteht, dass er nicht abwesend ist, dass er hört und sieht, wie es uns geht. Und dass wir Grund haben, jetzt schon mitten in diesen widerstreitenden Gefühlen das zu feiern, dass er unser Gott ist. Und darauf zu vertrauen, dass er sich durchsetzen wird. Und dann im Gebet vertritt, wenn uns die Worte fehlen. Dass Gott uns Kraft gibt, das zu tun, was uns möglich ist, damit wir an dieser Hoffnung festhalten können, dazu wollte ich euch heute Mut machen und wünsche euch, dass ihr euch versteht als Leute, die nicht die Augen zumachen, die all das Leid sehen und trotzdem ganz tief im Herzen diese Hoffnung behalten, er geht mit und ich bin bei ihm zu Hause. Amen.